So, und ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Predigt. Die Astrid wird heute für uns predigen. Astrid ist, glaube ich, das zweite Mal, dass du für uns predigst. Und ich würde dich gerne noch segnen.
Danke.
Vater, ich danke dir für die Astrid. Ich danke dir dafür, dass du ihr so viel Freude geschenkt hast, auch dein Wort weiterzusagen. Ich bitte dich, dass du sie jetzt ganz erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du auch unsere Herzen öffnest. Und dass das, was du durch sie sagen möchtest, auch unsere Herzen trifft, dass wir etwas Neues verstehen und erkennen, was wir in unserem Leben und in unserem Alltag umsetzen können. Amen.
Vielen Dank. Bitte. Ja, ich fange mit einem persönlichen Zeugnis an. Und zwar bin ich letzten Herbst einer Freundin begegnet von vor 25 Jahren. Wir haben die Oberstufe zusammen verbracht, also ziemlich eng miteinander verbracht. Wir waren eigentlich unzertrennlich. Sie war die kleine Blonde, ich die große Brünette. Sie war aus meiner Sicht immer die Intelligentere, die Witzigere, die Schönere. Und ich fühlte mich daneben etwas groß und trampelig. Ich hatte einen wunderschönen Anzug, mir irgendwann mal gekauft, so einen Nadelstreifenanzug. Ich hätte ihn gerne eine Nummer größer gehabt, gab es aber nicht. Dieser Anzug passte meiner Freundin viel besser als mir. Das wiederum habe ich ihr aber erst gesagt, als wir 400 Kilometer voneinander entfernt wohnten. Da begegnete ich ihr nicht so oft. Das war dann erträglicher für mich. Ich habe diesen Anzug also in ein Paket gesteckt, ihr auch erklärt, warum ich ihr den erst jetzt geben konnte, dann abgeschickt. Im Laufe der Zeit waren es nicht nur die 400 Kilometer, die uns trennten, sondern noch eine Menge mehr. Es war nämlich so, dass ich zwar anfing zu studieren, aber eigentlich nicht wusste was, es dann auch wieder abbrach, mich mehrfach verliebte und entliebte, nicht so richtig wusste, wo ich hin wollte, irgendwann ein Kind bekam, heiratete, noch ein Kind bekam und dann... Ja, irgendwann zerbrach diese Ehe und ich stand vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Mein Blick in Richtung meiner Freundin sah dann ganz anders aus. Sie hatte nämlich tatsächlich genau das studiert, was sie schon in der Schulzeit so toll fand. Und sie hat auch genau mit dem Mann zusammengelebt, den sie schon in der Schule kennengelernt hatte und den sie liebte. Und ja, sie war aber weit weg. Ich lief ihr nicht so oft über den Weg. Aber letzten Herbst traf ich sie wieder. Und das Erschreckende war, sie lebte seit 5 Jahren nicht mehr mit ihrem Mann zusammen. Sie hatte eine ganz fürchterliche Trennung hinter sich. Genau in der Zeit hat sie noch ihren geliebten Vater verloren. Der ist gestorben. Und im Job war sie jetzt auch nicht mehr so ganz glücklich. Und ich stand daneben und dachte nur, Scheiße. Ich wäre gerne die letzten 5 Jahre so an ihrer Seite gewesen. Ich hätte sie gerne getröstet. Und wenn ich ganz ehrlich war, war es der Neid, hauptsächlich der Neid. Gab bestimmt andere Gründe, aber auch der Neid, der mir da im Weg gestanden hat. Als ich ihr das dann sagte, so ehrlich wie ich bin, sagte ich ihr das, erinnerte sie mich an das Päckchen von vor 25 Jahren. Das hat mich dann wiederum wirklich eiskalt erwischt. Also das Thema heute ist Neid. Aber nicht Neid allgemein, so Neid auf die gute Figur der Freundin, das schöne Auto des Nachbarn, sondern Neid unter Königskindern, also wir hier in der Gemeinde. Hat Neid Platz unter Königskindern? Eine erste Antwort auf diese Frage, ob Neid Platz unter Königskindern hat, finden wir im Galater 5,20. Es fängt an, dass also offenbar sind die Früchte des Fleisches, Unzucht und so weiter. Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Von welchem ich euch habe zuvor gesagt und sage auch jetzt, dass die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn wir uns aber als Königskinder bezeichnen, erben wir. Und ich glaube, wir sind Königskinder. Also ich glaube, wir müssen das Ganze ein bisschen aufdröseln, das Ding mit dem Neid. Die Definition von Neid. Neid wird definiert als das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir bei einem anderen etwas sehen, welches wir gerne hätten. Was sehe ich hier in der Gemeinde? Da sehe ich einmal die Gaben der anderen, die ich nicht habe. Das Gehör, das der andere findet und ich nicht. Ich sehe den Beliebtheitsgrad, den man an der Traube um ihn nach dem Gottesdienst und hinten beim Kaffeetisch erkennen kann. Ich sehe den Einfluss, den der andere auf Entscheidungen der Gemeindeleitung hat und ich nicht. Ich sehe die Ausstrahlung, Liebe, Geduld bei dem anderen, die ich nicht habe. Ich sehe die Salbung, die ganz offensichtlich auf dem anderen liegt und nicht auf mir. Den Segen, den man im Leben des anderen im Alltag erkennen kann und bei mir kann man ihn nicht erkennen. Ich sehe die Leichtigkeit, mit der der andere auf seine Mitgeschwister zugehen kann. Ich sehe die Nähe zu Gott, von der der andere immer zu berichten kann und ich nicht. Die Berufung, die ein anderer lebt. Ich weiß nicht mal meine Berufung. Den Respekt, der dem anderen entgegengebracht wird, mir aber nicht. Oder ich sehe die Frage um einen Rat, die einem anderen gestellt wird. Ich könnte sie ja vielleicht auch beantworten. Ich hätte vielleicht auch einen Ratschlag, aber ich werde nicht gefragt. Den Auftrag, den ein anderer bekommt, oder die Ehre, die einem anderen zuteil wird und mir nicht. Also ich denke, diese Liste lässt sich weiter fortführen. Jeder Einzelne weiß wahrscheinlich, wo sein Herz hängt, was seine Leidenschaft ist. Ja, in dieser Definition, Neid ist das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir bei einem anderen etwas sehen, welches wir gerne hätten. Das was hatten wir jetzt? Wen beneide ich eigentlich? Wer sind diese anderen? Also sind das eigentlich alle hier in der Gemeinde? Jeder Einzelne? Grundsätzlich ja, es kann jeder Einzelne sein, aber im Speziellen ist es meist so, dass es Menschen sind, die entweder die gleiche Leidenschaft wie ich teilen, sich für das Gleiche einsetzen wie ich, oder in dem gleichen Arbeitsbereich sind, ähnliche Begabungen haben wie ich, die in einem ähnlichen Einflussbereich sind, ähnliche Ziele verfolgen. Neid taucht dann häufig in diesen Gruppen auf, weil ich mich mit dem anderen, der das Gleiche verfolgt wie ich, messen kann. Und dann komme ich in dieses Konkurrenzding. Kann der das etwa besser als ich? Ich will das auch so gut können. Das sind die anderen, die ungefähr in meinem Dunstkreis sind, die ähnliche Dinge tun wie ich. Und jetzt kommen wir auf die Frage nach diesem Gefühl. Wie ist dieses Gefühl eigentlich? Also Shakespeare nennt dieses Gefühl, nennt den Neid ein grünäugiges Monster. Schopenhauer sagt, es ist eine giftige Kröte. Da gibt's auch noch mehr Sachen. In der Kunst, da habe ich ein Bild mitgebracht, das ist jetzt nicht ganz uralt, aber ich finde es ziemlich eklig treffend. Ja. Also bei mir fühlt sich Neid ganz ähnlich an. Nicht ganz so heftig, aber es fängt so hier oben an, ne, beißt mir irgendwo so in der Herzgegend eine Ecke raus, zerrt da dran rum, wenn ich es abschütteln will, erst recht, vergiftet mich dann so auch im Bauch und also ich finde Neid ziemlich eklig, das Gefühl. Ja, also da geht es auch durch und durch, ist sehr giftig. Mach es wieder weg. Es gibt, also noch eine Sache zu Neid. Neid ist eine der 7 Todsünden. Ich zähle die mal kurz auf. Das sind Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Die Todsünden werden auch als Wurzelsünden bezeichnet. Das heißt also, diese Charaktereigenschaften oder Gefühlsregungen sind meist die Wurzel anderer Sünden, die wir dann begehen, die wir tätlich begehen. Bei all diesen Todsünden hat ein Journalist gesagt, das finde ich total klasse, dass Neid die einzige Todsünde sei, die keinen Spaß macht. Bei allen anderen kann man zumindest sagen, dass sie kurzfristig zu einer Erleichterung oder zu einer Befriedigung führen. Langfristig wahrscheinlich nicht, aber kurzfristig eben schon. Bei Neid kommt nur dieses eklige Gefühl. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle fragen, ob ich das Thema verfehle, aber ihr so ein bisschen Zustimmung kriege ich. Ich werde jetzt nicht fragen, wer Neid kennt. Ich fühle mich jetzt doch nicht so ganz alleine hier vorne. Ich hätte mich auch nicht alleine fühlen müssen, weil in der Bibel ist Neid ein Thema, was quasi vom ersten Tag bis in den letzten immer wieder auftaucht. Wenn man so die Geschichten durchgeht mit diesem Hintergrund, Neid spielt eine Rolle, dann sieht man das ganz oft. Also wer ist denn oft? Also wer ist denn? Gott. Das ist jetzt erstmal komisch, weil ich habe gerade gesagt, wie fies Neid ist und wie doof. Er sagt aber von sich etwas. Im 2. Mose 20,5. Das ist das erste Gebot. Du sollst dich vor ihnen, also den anderen Göttern oder Götterbildern, nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern. Gut, da steht jetzt nicht Neid. Aber Neid und Eifersucht gehören mit Missgunst in eine so eine Sippe. Also sie sind miteinander verwandt und haben eben auch ähnliche Auswirkungen. So, wie kann es aber jetzt sein, dass Gott sagt, er sei neidisch oder eifersüchtig? Gott ist auf alles neidisch, was ihm den ersten Rang in unserem Leben ablaufen kann. Also wenn wir andere Dinge wichtiger finden als Gott, wenn wir andere Dinge mehr verehren oder mehr Zeit damit verbringen und an die höhere Stelle setzen, wird Gott neidisch. Er will in der Konkurrenz mit all den anderen Göttern in unserem Leben immer der Sieger sein. Dürfte für uns alles kein Problem sein, zumindest singen wir das immer wieder in unserem Lobpreis. Ne? Wer ist wie der Herr? Es gibt niemand, haben wir eben gesungen. Das stimmt. Kann, glaube ich, jeder von uns unterschreiben. Er ist der Höchste, König aller Könige. Also wir singen das, wir wissen das auch. Was Gott noch sagt dabei ist, er wird neidisch. Das heißt, er hat diesen fiesen Stich im Herz, wovon ich eben gesprochen habe, dieses fiese Gefühl von Neid. Und er sagt, er sucht diese Schuld der Väter an den Kindern heim. Er weiß also auch, dass Neid zerstörerisch ist. Also wenn es Anlass zu Neid gibt, wenn wir uns dem hingeben, hat das immer Auswirkungen auf unsere persönlichen Beziehungen untereinander, in dem Fall zwischen Gott und uns. Eine weitere Geschichte etwas später, da gibt es jemanden, der auch sehr neidisch ist und der das sehr lange verfolgt, das ist der Saul, nachzulesen im 1. Samuel 13 bis 31. Also Saul war der erste König von Israel, die wollten das so, die wollten unbedingt einen eigenen König haben. Und Gott hat Saul also für gut genug befunden, König über sein geliebtes Volk zu sein. Er war also auserwählt. Damals lag dann Saul im Krieg mit den Philistern, hat so 2 Jahre gekämpft. Und die waren übermächtig. Schaffen konnte er das so erstmal nicht. Aber er war da sehr ehrgeizig. Und nach 2 Jahren hat er sich eigentlich mit Gott schon überworfen. Also da war er von Gott eingesetzt. Und dann hat er aus seiner Ungeduld heraus, er wollte also unbedingt in die nächste Schlacht ziehen. Und vor so einer Schlacht wurde geopfert. Und das hatte normalerweise ein Prophet zu tun und nicht ein Krieger. Aber er konnte nicht auf Samuel warten, der war noch nicht da. Also hat er das selber gemacht. Er hat dieses Opfer selber gebracht und das gefiel Gott gar nicht. Und dann ließ Gott ihm durch seinen Propheten Samuel wissen, dass ein anderer für das Amt des Königs auserwählt war. Saul konnte sich seiner Stellung nicht länger sicher sein. Mitten hinein in diese Ungewissheit, also Gott hatte ihm dann auch noch so einen Quälgeist geschickt. Also wirklich steht in der Bibel, dass Gott diesen Geist geschickt hat, der Saul quälte. Ich kann mir vorstellen, dass das dieses Gefühl war, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Jemand anderes will meinen Platz. Gott hat einen anderen für diesen Platz ausersehen. Mitten hinein schickte Gott dann den jungen David. Ein Schafhirte, den Gott schon als Sauls Nachfolger bestimmt hatte. Also er hatte ihn schon gesalbt. Saul wusste das jetzt allerdings nicht. Dieser Schafhirte war ein gut aussehender, harfespielender Sohn eines Betlehemers. Und er ging fortan bei Saul ein und aus und spielte für ihn Harfe. Man hatte ihm zwar gesagt, also Saul gesagt, dass es ein tapferer Mann sei und dass er tüchtig im Kampf und des Wortes mächtig sei, von guter Gestalt und dass der Herr auch mit ihm sei. Aber erstmal spielte er nur Harfe. Das Ganze änderte sich, als nämlich David dann den Philister Goliath erschlug. Plötzlich zeigte er, welche Kampfeskraft da war. Und auch Saul erkannte dann in ihm den guten Krieger. Und Saul beförderte David. Er durfte also mit in den Krieg ziehen. Und David war sehr erfolgreich. Das war alles soweit noch lange okay, bis dann die Frauen anfingen, Lieder zu singen über diesen Jungspund und ihm ja die Ehre gaben, dass er nämlich 10-mal so viele Gegner erledigt hatte wie Saul selbst. Das gefiel Saul nicht. Und ab da verfolgte Saul David. 8 Jahre lang mit seinen Soldaten. Und Saul fühlte sich hintergangen und verraten. Nämlich sein Sohn Jonathan war der beste Freund von Saul. Und Sauls Tochter war die Ehefrau. Und der Neid bestimmte Sauls Leben. Weil nämlich jeder misstrauisch beäugt wurde, ob er der potenzielle Nachfolger des Königs sein könnte. So, jetzt eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Auch Neid. Eigentlich mehr eine Fragestellung. Steht da jetzt nicht ganz genau so drin. Aber ich frage mich, wie es Jakobus ergangen ist. Einer der Halbbrüder von Jesus. Also man sagt oder man geht davon aus, dass er sich erst zu Jesus bekehren konnte, als er ihm nach der Auferstehung noch auf der Erde begegnet ist. Also wie war das jetzt? Er hat mit diesem Jesus zusammengelebt und der war schon ein bisschen eigentümlich, dieser Jesus, dieser große Bruder. Er verlor nie ein böses Wort, er gönnte jedem das Beste und er ging schon als ziemlich junger Knabe freiwillig in die Synagoge, um was zu lernen und das auch noch gerne regelmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass man so als kleiner Bruder da ein bisschen neidisch wird. Also spätestens bei der Sache mit dem Wasser und dem Wein stelle ich mir das zumindest als kleiner Bruder vor. Wenn der jetzt auch noch Wunder tut, dieser große Bruder, dann wäre ich neidisch. Und dieser Jakobus sagt in einem Brief, denn wo Eigennutz und Neid ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Mittlerweile stand Jakobus jetzt als Christ da und ich frage mich, ob Jakobus sich später Vorwürfe gemacht hat. Ob es ihm leid tat um die Jahre, die er nicht mit Jesus verbracht hat. Oder ob es ihm vielleicht auch leid tat, ihm in den letzten Tagen seines Lebens nicht zur Seite gestanden zu haben. Weil es steht nirgendwo, dass Jakobus mit zum Kreuz gegangen ist. Noch eine Geschichte. Im Neuen Testament ist die Geschichte um Jesus. Auch er ist durch Neid bis ans Kreuz gebracht worden. Wir wissen alle, dass das der Weg war und dass das für uns die Erlösung war, dass das erfüllt wurde. Aber wenn ich mir die Pharisäer angucke, die fühlten sich durch Jesus mit Sicherheit bedroht in ihrer Position. Weil wenn Jesus wirklich der Messias war, war das, was sie bis jetzt vertreten haben oder ihre Machtposition erstmal hinfällig. Und sie haben dann gleich auch danach gesucht, dass sie Gleichgesinnte finden, haben also das Volk aufgehetzt und haben den Beneideten beseitigt. Ja, das ist Neid in der Bibel. So, dann möchte ich gerne einmal Neid im System betrachten. Also, es gibt ein Gesellschaftsbild einiger Gesellschaftsphilosophen, die den Neid als Regulator einsetzen. Also Neid ist das, was eine Gesellschaft reguliert. Und zwar ist bei diesem Bild, Gesellschaftsbild, jeder darum bemüht, in seinem Umfeld angenommen zu sein, beliebt zu sein, nicht großartig aufzufallen. Also wird er all sein Können, all sein Wissen nur in dem Maße preisgeben und zeigen, sodass er keinen Neid auf sich zieht. Er bleibt damit natürlich oft unter seinen Möglichkeiten. Und in dem Fall wird natürlich dieses Können immer gleichgesetzt als Angeberei. Also wenn ich mein Können einsetze, würde ich demnach sofort angeben, was natürlich den Neid des anderen auf sich zieht. In der Geschichte der Talente die kennt ihr auch. Ein Mann, der auf Reisen ging, rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und dem letzten nur 1. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Das ist ja erstmal beruhigend, ne? Jedem nach seinen Fähigkeiten. Bei mir drängt sich allerdings sofort die Frage auf, hätte er nicht jeden gleich viel befähigen können, also gleich stark machen können, dann hätte Gott auch überall die Talente gleich verteilen können. Dann fände ich das gerecht, so mein menschlichen Verstand. Also, doch ungerecht? Unterm Strich natürlich nicht. Stellen wir uns einmal vor, alle in der Gemeinde hätten die Begabung, Musik zu machen. Wären dann noch dazu begabt, auch eine Gruppe wirklich liebevoll und gut anzuleiten, die Möglichkeiten auszuloten, dann hätten wir, glaube ich, hier oben ein echtes Problem. Es wäre sehr voll. Wir würden alle versuchen, Lobpreis zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Es gäbe hier eine ziemliche Keilerei. Das brauche ich nicht unbedingt auf den Lobpreis beziehen, könnte ich jetzt auch auf andere Bereiche beziehen. Hauskreisleiter, sonst was. Wenn wir alle gleich begabt wären, dann hätten wir hier plötzlich 100 Hauskreisleiter, aber keine Hauskreise mehr. Das funktioniert also nicht. Gott hat das schon unterschiedlich verteilt, aber nicht ungerecht. Er hat das in seiner Souveränität selbst entschieden. Das habe ich jetzt innerhalb der Gemeinde betrachtet. Das kann ich jetzt natürlich auch innerhalb von Aachen betrachten. Also wenn wir jetzt neidisch auf die anderen Gemeinden in Aachen schauen, da gibt es welche, die haben eine größere Jugendarbeit. Da gibt es welche, die haben ein wirklich besseres Gebäude, was ist nämlich schon fertig. Da muss nicht noch saniert werden. Also wir könnten bestimmt viele Dinge finden, die die anderen haben und wir nicht. Wenn wir das aber neidisch betrachten, spricht da auch so eine Missgunst, wir gönnen es dem anderen nicht. Wenn man dann weltweit guckt, kann man sagen, die Erweckung in Asien an irgendeinem Ort, die könnte mir einen Stich versetzen. Warum tut es das hier eigentlich nicht mit der Erweckung? Das macht Gott in seiner Souveränität so, wie er glaubt, dass es richtig ist. Also wir dürften das auch gönnen und vielleicht sollten wir einfach dafür beten, dass da, wo Erweckung ist, dass es einfach weitergeht und nicht neidisch drauf schauen. Es gibt noch ein Bild. Es ist der Krabbeneimer oder die Krabbeneimer-Mentalität. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. Ich fand es spannend. Man sagt, man kann Krabben, lebende Krabben, in einen Bottich reinschmeißen und sie würden nicht fliehen können. Weil jeder, der versucht rauszukrabbeln, wird von den anderen sofort wieder runtergezogen. Bei dem Versuch, selber da rauszukrabbeln. Das heißt, Wachstum ist einfach nicht möglich. Und das heißt auch, dass für uns in der Gemeinde wir nur wachsen können, wenn wir andere über uns hinaus wachsen lassen können. Das bedeutet, wenn ich neidisch bin, funktioniert das nicht, weil dann werde ich denjenigen behindern. Sei es dadurch, dass ich eben keinen Zuspruch, keinen Mut mache oder im ganz bösen Fall ihm auch Steine in den Weg lege. Durch gut gemeinte Kritiken. Also ich könnte jetzt hier als Predigerin vorne sagen, oh, ich bin schon neidisch auf Birgit, ne? Auf diese Routine, die sie hat, hier zu predigen. Also ich glaube, die steht hier nicht jedes Mal mit Herzklabaster und ringt um die Worte. Ich glaube, das geht ihr viel leichter von der Hand. Jetzt könnte ich das Ganze mal ganz schnell umdrehen. Na klar, deswegen sind die Predigten auch eben routinierter. Das wäre so diese Missgunst. Dieses, ich muss es runtermachen, ich muss es abschwächen, damit ich das noch ertragen kann. Und in dem Fall würden wir alle uns behindern, eben gemeinsam als Gemeinde zu wachsen. Welche Waffen haben wir gegen den Neid? Also zum einen müssen wir Neid schon ernst nehmen. Also ich denke, Neid spricht auch von unserem Mangel, den wir haben. An irgendeiner Stelle fühle ich mich nicht gut. Nicht gut genug. Ich habe zu wenig. Manchmal lohnt es sich da wirklich zu gucken, was fehlt mir eigentlich? Ist es das, was der andere hat, was mir fehlt? Stimmt das? Oder ist es was ganz anderes, was Gott mir eigentlich geben würde, wenn ich ihn fragen würde? Was diesen Mangel längst beheben könnte? Das ist so eine Möglichkeit. Aber da will ich jetzt gar nicht rein, wird bestimmt irgendwann tiefenpsychologisch. Aber erkennen, was Neid ist, also das nicht nur als ein Gefühl, ich habe immer gesagt, ich bin neidisch, aber das ist nicht so schlimm, ich gönn's dem anderen trotzdem, mein Neid ist nicht schlimm. Weil der andere darf es ja gerne haben, aber ich hätte halt auch gerne, aber ich gönne es ihm. Aber ich glaube, auch der Neid ist nicht wirklich gut. Auch der zerstört, das zerstört mich bei mir. Also erkennen, was Neid ist. Und dann das Letzte, bekennen, dass ich neidisch bin. Also ich habe das jetzt schon hinter mir. Ne? aber das fällt uns schwer. Das ist mir unglaublich lange schwer gefallen. Und dann die Frage, warum eigentlich? Was ist an Neid? Was ist an dieser Sünde so viel anders als an anderen, die mir viel leichter fallen, sie zuzugeben? Wenn ich zugebe, neidisch zu sein, und zwar als Königskind, ja, also nicht auf meinen Nachbarn, sondern hier in der Gemeinde als Königskind. Wenn ich hier zugebe, dass ich neidisch bin, kommt das einem Misstrauensvotum meinem königlichen Vater gegenüber gleich. Ich glaube ihm nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Ich glaube vielmehr, dass er mir das vorenthält, was er dem anderen gibt. Ich glaube ihm nicht, dass er souverän und weise ist. Ich glaube vielmehr, dass ich viel besser weiß, was ich brauche als er. Ich glaube ihm nicht, dass ich wirklich sein Kind bin. Er hat die anderen ja offensichtlich viel lieber als mich. Er hat sie ja viel mehr beschenkt. Vielleicht bin ich doch nur so ein Kuckuckskind. Und ich glaube ihm nicht, dass er volle Schatzkammern und alles in Fülle hat. Weil er den anderen schon so viel gegeben hat, glaube ich vielmehr, dass diese Schatzkammern langsam aber sicher leer werden und für mich nichts mehr drin ist. Also wenn ich dieses Misstrauen Gott gegenüber habe, hat das weitreichende Folgen für mich, für mein Gegenüber, für die Gemeinde, für die Braut Jesu weltweit und damit dann auch wieder für das Wiederkommen Jesu. Ich bleibe in meiner Unsicherheit, dass ich weniger wert sein könnte und mein Selbstwertgefühl wird zunehmend kleiner. Ich beäuge die anderen misstrauisch und kann ihnen nicht vorbehaltlos begegnen. Ich kann mich nicht mit ihren und an ihren Erfolgen erfreuen, weil ich unterschwellig von meinem Ehrgeiz, meiner Eifersucht und meinen Konkurrenzgedanken bestimmt werde. Meine Zeit, meine Energie und Kraft werden vergeudet bei dem Kampf mit meinem Neid, mit dem Erfolg des anderen oder mit dem Eifern nach dem, was der andere hat. Dabei könnte ich diese von Gott geschenkte Kraft wirklich gewinnbringender für seinen Plan für mich einsetzen. Und meine neidvolle Haltung einem anderen gegenüber verhindert die Einheit in dieser Gemeinde, verhindert die Einheit des Leibes Christi und das wiederum verzögert das Wiederkommen Jesu, statt es voranzubringen. Und für die Dinge will ich alle nicht schuldig sein. Deswegen fällt mir das so unglaublich schwer zu sagen, dass ich neidisch bin. Weil ich glaube doch, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass wir Erben sind, das glaube ich doch. Für mich ist so im Alltag immer wieder der Satz, wenn ich in die Gefahr komme, überheblich zu werden, dass ich mir klar mache, Jesus liebt diesen anderen genauso wie mich. Mich liebt er kein bisschen mehr als den anderen. Bei Neid ist dieser Satz für mich mal einmal umgedreht. Jesus liebt mich genauso viel wie den, den ich jetzt vielleicht bewundernd oder anerkennt oder neidvoll ansehe. Der liebt mich genau so. Und das finde ich gut. Da bin ich erstmal etwas beruhigter. die Frage mit dem Bekennen. Also für Gott ist es kein Geheimnis, dass wir neidisch sind. Also wenn die Bibel voll von Neidgeschichten ist, hat das einen Grund. Und da gibt's noch was. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Und wir haben eben gesagt, also er ist zumindest eifersüchtig und neidisch. Also dieses Gefühl haben wir auch von ihm geerbt. Er kennt es. Es ist ihm nicht fremd. Das heißt, wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Also es ist jetzt eben nicht dieses, oh Backe, wie sollen wir denn jetzt in das Reich Gottes hineinkommen, wenn wir neidisch sind? Ich kann das nicht überwinden. Nein, Gott weiß das und wir dürfen zu ihm kommen. Und weil er die erste Stelle in unserem Leben haben will, könnte es sein, dass er eifersüchtig wird, wenn wir mit unserer Ratsuche nicht zu ihm kämen. Also er wartet wirklich. Davon bin ich überzeugt. Und wenn ich dann noch sehe, dass dass Gott diese Geschenke, die er in unsere Gemeinde hineingibt, also jedem Einzelnen, außergewöhnliche Geschenke, dass er das als Team uns schenkt, kann das sehr hilfreich sein. Also er hat uns hier wirklich Leute in die Gemeinde gesteckt mit außergewöhnlichen Begabungen, mit tollen Talenten, mit stillen Talenten, mit lauten Talenten. Und wenn wir das nicht neidvoll betrachten, sondern als Gemeinschaftsgeschenk, dann sind wir gemeinsam wirklich reichlich beschenkt. Wenn ich mir das klar mache, fällt mir das viel, viel leichter. So, wenn ich mich jetzt aber, ich hatte eben gesagt, wir können zu Gott kommen, wenn ich mich das nicht unbedingt traue oder ich das Gefühl habe, so, ich kriege das irgendwie nicht hin. Wir sind Geschwister. Wir sind Königskinder aus einem Königshaus. Wir können also genauso gut auch erstmal zu jemandem gehen, den wir kennen, wo wir Vertrauen haben und sagen, hey, doch, da tatsächlich, ich war und ich bin immer wieder mal neidisch an verschiedenen Punkten. Weil Gott nämlich gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und da wir als Königskinder alle den gleichen Nachnamen, nämlich den des Königs, tragen, kommen wir da dann in seinem Namen zusammen. Also ich möchte euch einfach Mut machen, wenn ihr das jetzt so merkt, oh ja, doch, könnte, wäre vielleicht mal gut, das zu sagen, vielleicht jemandem anderes, vielleicht gemeinsam vor Gott zu treten, dann guckt einfach, wann ihr die Gelegenheit habt. Ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen Zeit einräumen und ich möchte es wirklich dem Heiligen Geist überlassen, den Einzelnen anzusprechen. Es wird im Hintergrund Musik laufen, keine, wo wir mitsingen können. Mich lenkt es nämlich ab, wenn ich gedanklich mitsingen kann. Und vielleicht guckt jeder mal selber, wo er neidisch war, ob überhaupt. Naja, und ob er es vielleicht auch einfach Gott abgeben kann. Ich weiß, es hat mir geholfen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr oder nie mehr neidisch bin. Aber ich darf jeden Tag wieder zu Gott kommen und ihn jeden Tag wieder darum fragen. Elke wird dann am Ende einfach sagen, wann die Zeit um ist.